Baby Gut Business, das Social Media Marketing Special. Ob Privatnutzer, Creator oder Business. Was du über Instagram, LinkedIn, Facebook und Co. wissen solltest. Algorithmen, Funktionen, Innovation, Nutzerschutz. Die wichtigsten Fragen gestellt an Sprecher der Plattform. Von und mit Ann-Kathrin Schmitz.
Wie immer gehen wir in diesem Social Media Spezial mit Snapchat auf drei verschiedene Ebenen ein. Auf die Nutzerebene, auf die Creator-Ebene und natürlich auch auf die Marketing-Ebene. Ich komme mir ja immer so ein bisschen vor wie eine kleine Social Media Oma, wenn ich über Snapchat spreche. Und dann wird mir immer extrem bewusst, wie schnell sich das Social Media Marketing-Rad dreht. Das heißt, ich kann wahrscheinlich alle diese Spezialfolgen, die ich dieses Jahr aufnehme, eigentlich nächstes Jahr immer updaten und in den nächsten zwei Jahren nochmal neu aufnehmen. Denn diese Snapchat-Vergangenheit, von der ihr gleich im Podcast extrem viel erfahren werdet, die ist gar nicht lange her. Also das sind wirklich 5 oder 6 Jahre, die hinter mir liegen. Mittlerweile begegne ich in meiner Branche immer wieder dem Vorurteil, dass Snapchat tot ist, dass das durch Instagram Stories und TikTok überholt wurde und dass ja da gar nicht mehr so viele Nutzer aktiv wären. Das stimmt nicht. Und mit diesem Vorurteil, beziehungsweise mit dieser Falschannahme, wollen Jan Müller, Senior Lead Performance bei Snapchat und ich in dieser Folge ein wenig aufräumen, denn das ist eine sehr, sehr spannende Plattform, die damals ja ihrer Zeit ein bisschen voraus war vielleicht sogar und die einfach in vielerlei Funktionsweisen kopiert wurde, trotzdem noch extrem interessant viele Nutzerzahlen mit sich bringt, beziehungsweise Monthly Active User, nennt sich das so schlau. Und genau, ich will gar nicht mehr zu viel quatschen, hört rein, es ist eine ganz, ganz aufschlussreiche Folge geworden. Viel Spaß dabei. Klitzekleiner Werbeeinschub, bevor es losgeht, und zwar für Readly. Treue Baby-Gut-Business-HörerInnen müssten Readly bereits kennen. Das ist das sogenannte Netflix für Zeitschriften und Magazine. Und wer immer noch kein Readly-Abo hat, der sollte jetzt ganz genau zuhören, denn es gibt ein Summer-Special. Und die App bzw. das Abo ist noch günstiger geworden. Für die nächsten 2 Monate bekommt ihr Readly den kompletten, vollumfänglichen Zugang für 1,99 im Monat. Und die müsst ihr so gar nicht mal alleine zahlen, sondern die könntet ihr euch mit 5 weiteren eurer Freunde teilen. Das sind dann wirklich nur noch Centbeträge für ja über 5000 Magazine und Zeitschriften und Zeitungen sogar. Ich nenne einfach mal ein paar von meinen Favoriten an dieser Stelle. Ich lese da unter anderem Die Welt am Sonntag drüber, Die Vogue Italia, liebe ich. natürlich das Forbes Magazine und ja, es gibt aber auch ein bisschen was Klatsch- und Tratschmäßiges von Julie bis über Women's Health und so weiter und so fort. Schaut doch einfach mal rein. Es ist wirklich nicht mehr teuer. Im Summer Special für 1,99 jetzt die nächsten 2 Monate. Den passenden Link dazu findet ihr in den Shownotes. Jan, es freut mich, dich kennenzulernen. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Das ist sehr selten in diesem Podcast, dass ich noch Leute interviewe, die ich noch gar nicht kenne. Freue mich aber umso mehr, weil das meistens sehr, sehr spannend ist. Wo treffe ich dich denn gerade an? Also ich sehe dich ja bei Teams.
Du siehst mich gerade in unserem Hamburger Office. Ich bin dafür ins Office gekommen. Ich war letzte Woche noch im Urlaub und entsprechend habe ich mir gedacht, ich komme jetzt mal ins Office. Das gibt mir ein bisschen die Möglichkeit, ganz bewusst den Kopf anzuschalten.
Ja, cool. Für Arbeit. Wusste ich gar nicht, dass ihr in Hamburg ein Office habt. Ist das groß?
Ja. Naja, nicht wirklich. Also nicht nach den Standards der Büros, wo ich vorher gearbeitet habe. Aber also wir haben, glaube ich, an die 15, 16 Leute hier in Hamburg.
Ach doch, krass, interessant. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen so über deinen Werdegang und wie du überhaupt ja in den Social-Media-Kosmos gestolpert bist.
Gerne.
Aber ja, die zentrale Frage, die sich viele in meinem Alter aktuell gestellt haben, als ich so in meinem Umfeld darüber gesprochen habe, dass Snapchat auch Teil dieses Social-Media-Marketing-Spezials werden soll, war so, ja, braucht man die App denn überhaupt noch auf seinem Handy, wenn es andere Apps gibt, die all diese Funktionen mittlerweile abdecken? Und deswegen direkt die provokante Frage am Anfang, warum oder braucht man Snapchat 2021 noch auf seinem Telefon?
Ja, also da habe ich natürlich eine voreingefärbte Meinung, das muss ich vorweg sagen. Aber ich würde sagen, absolut. Vielleicht ist das Wichtigste vorweg, User denken ja nicht, ich verwende Plattform A oder Plattform B. Die Realität auf Handys ist, man sieht mehrere Icons von Social Media Apps. Und der Grund, warum das so ist, ist, weil mehrere dieser Apps unterschiedliche Zwecke erfüllen. Und es geht also um den USP, der für den Nutzer sozusagen gegeben wird. Wenn ich als Plattform kein USP habe, wenn ich keinen Mehrwert biete, werde ich nicht verwendet. Und Snapchat meiner Ansicht nach ganz starken USP, und der ist meiner Ansicht nach auch stärker in 2021, als sie jetzt je zuvor war.
Den arbeiten wir auf jeden Fall heraus in Sehr den gut. Nächsten 60 Minuten. bist du denn als Mitarbeiter eigentlich selber bei Snapchat aktiv?
Ja, klar. Absolut.
Echt?
Ja.
Okay, dann wie ist dein Username?
jm.nuc.
Oh, das ist aber kompliziert.
Ja, das Witzige ist ja auch immer, dass, also so ging es mir bei wirklich jeder Plattform, auf der ich mich jemals angemeldet habe, ist, dass nicht klar war, ist das jetzt eine Plattform, wo ich mit Klarnamen auftrete oder nicht? Und ich habe es quasi immer falsch gemacht.
Also ich habe ja auch, ich habe es im Intro schon erzählt, ich habe ja auch eine, sagen wir mal, eine Snapchat-Vergangenheit. Und ich fand das eigentlich immer sehr, also das hatte schon fast so einen viralen Effekt, wenn man diese Nicht-Klarnamen verwendet hat, was keiner gemacht hat, auch so eine Kylie Jenner, ich weiß gar nicht mehr, ich muss noch mal recherchieren, wie die damals hieß. Man musste wirklich wissen, wie die einzelnen Stars irgendwie auf Snapchat heißen, und das konnte man dann irgendwie im Instagram-Bio rausfinden. Manche hatten das nicht mal dastehen, und ja. Du musstest wirklich recherchieren in Artikeln im Netz, um rauszufinden, wie deine Lieblingsstars auf Snapchat heißen. Und dann war das irgendwie wie so ein Hidden Treasure, was man dann gefunden hat. Und ich fand, das hat viel vom Charme ausgemacht, diese tatsächlich nicht Klarnamen-Prinzip.
Genau. Und vielleicht auch, das berührst du auch gerade schon mit dem Statement, die Tatsache, dass es nicht so einfach ist, jemanden einfach zu addieren. Das heißt, ich muss diese Person in meinem Adressbuch haben oder ich muss den Username kennen, beziehungsweise den Snapcode, den ich auch nur haben kann, wenn mir den jemand teilt, um jemanden zu addieren. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, weil die Konsequenz ist, dass ich eigentlich auf Snapchat nur Freunde habe, die meine Freunde sind, die ich kenne. Der Effekt, dass ich also Hunderte bis Tausende, einfach als Nicht-Influencer, sozusagen einfach als privaten Nutzer, Hunderte bis Tausende vornehmlich Unbekannte habe, die meine Timeline vollspülen, das war ganz bewusst nicht das, was gewollt war. Sondern mit Snapchat sollte eine Plattform geschafft werden, und ich glaube, das ist gut gelungen, die realen Interaktionen von echten Menschen, echten Freunden einfach ins Digitale überführt. Was gerade in 2020 und 2021 natürlich super wichtig war, wo wir uns gar nicht so einfach tatsächlich in echt sehen konnten. Und der Effekt ist dort natürlich ein Side-Effekt ist davon, dass es für Influencer, die natürlich wollen, dass sie möglichst schnell auch organisch große Reichweite aufbauen, dass dieser Effekt ist ein Side-Effekt, der nicht unbedingt Ziel dieser Maßnahme war, aber der sich dadurch ergibt. Ne? Also als Influencer, wenn ich Hunderte, Tausende Follower gerne möglichst schnell aufbauen will, dann ist das natürlich schwerer, wenn die ganz genau meinen Usernamen kennen sollen. Das war nicht Ziel der Sache, dass auch Influencer dadurch, dass das Leben ein bisschen schwerer gemacht wird, das war ein Side-Effekt. Einfach deshalb, dass man von der Entscheidung, dass man möglichst echte Freunde miteinander verbinden wollte.
Ja, ist einfach ein ganz anderes, umgekehrtes Prinzip zu den meisten anderen Social-Media-Plattformen, was auf jeden Fall schon mal den zentralen Unterschied macht, auch für mich. Vielleicht musst du einmal ganz kurz für auch die ältere Generation, beziehungsweise viele der um die 30, die kennen die App ja noch, die haben die auch damals wirklich inflationär verwendet. Vielleicht musst du einmal erklären, was ist das Prinzip von Snapchat, was macht man eigentlich auf der App für die Menschen, die sich noch gar keine Berührungspunkte hatten?
Nun, das ist eine echt gute Frage, weil das ist nicht mehr so singulär zu beantworten. Ich benutze Snapchat nur für X. So. Aber ich glaube, dass der zentrale Bestandteil, und das sieht man immer noch, wenn man die App öffnet, ist einfach, ich werde nicht in einen algorithmisierten Feed eingeladen, der mir Content zur Verfügung stellt, den ich erstmal konsumiere. Sondern wenn ich die App öffne, ist das Erste, was ich sehe, ist, die Kamera öffnet sich. Ich werde also dazu eingeladen, meine Situation im Hier und Jetzt aufzunehmen. Kreativ zu werden, statt zu konsumieren. Und die Kamera und die Kommunikation über die Kamera ist sozusagen der zentrale Bestandteil und der Formfaktor dieser Plattform. Es geht darum, sich mit der Kamera, mit Videos und mit Bildern auszudrücken. Wir kennen das im Deutschen, das Saying gibt es auch im Englischen, also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn es sich jetzt nicht gerade um eine E-Mail im Arbeitskontext handelt, ist es so, dass die meisten Sachen, die ich irgendwie per Text kurz an meine Freundin oder meinen Kumpel schicke oder in die Gruppe, lassen sich auch sehr gut einfach mit einem Bild ausdrücken. Hey, ich bin ja gerade am Strand und trinke eine Cola. Das lässt sich sogar viel effizienter und viel emotional aufgeladener und mit viel mehr Subtext aufgeladen per Video oder per Foto einfangen. Und der technologische Kontext, wodurch das ermöglicht ist, ist, früher haben wir Fotos gemacht, um dadurch sozusagen, haben wir 28 Bilder auf einem Film vollgemacht und dann ein paar davon entwickelt, um diese in ein Fotoalbum zu packen. Mittlerweile werden Fotos und Videos gemacht, nicht um sich Andenken zu erschaffen, sondern um zu kommunizieren. Und dieser Aspekt der Kommunikation über die Kamera ist sozusagen zentral für Snapchat. Und genau das ist es auch. Die allermeisten User benutzen Snapchat deshalb oft, weil sie über diese Plattform mit ihren besten Freunden im sehr engen und regelmäßigen Kontakt stehen. Das muss nicht der formalisierteste und formellste Kontakt sein. Das können auch Blödeleien sein. Aber damit drücken sie sich mehrmals am Tag mit ihren besten Freunden aus.
Ja, und, also Kommunikation untereinander steht irgendwie klar im Vordergrund.
Ganz genau.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob du das rein rechtlich so behaupten dürftest als Snapchat-Mitarbeiter. Aber ich bin ja schon, das ist kein Geheimnis, ich bin schon ein kleiner Fan von der App. Und ich bin auch der Meinung, dass Snapchat eigentlich die Story-Funktion erfunden hat. Würdest du das unterschreiben grundsätzlich?
Ja, das darf ich sogar so sagen.
Okay, sehr gut. Weil das muss man einfach hervorheben. Dieses Prinzip von ablaufenden, kurzweiligen Story-Geschichten innerhalb von 24 Stunden, das hat Snapchat erfunden. Das kommt nicht von Instagram. Mhm. Das wurde tatsächlich kopiert. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, auch dass Snapchat die Filter erfunden hat, beziehungsweise die Filter nicht erfunden, aber ins zentrale Nutzererlebnis gestellt hat. Und ich war sehr traurig, als ich die App damals verlassen habe, auch ein bisschen, gezwungenermaßen.
Ja, ich bin auch immer noch traurig, dass du sie verlassen hast. Aber alles gut, no hard feelings. Eine App wird daran gemessen, welchen Mehrwert sie jetzt für dich bietet. Und wenn du jetzt gerade nicht spürst, dann ist das der Fall. Aber ich kann dich nur einladen, es einfach nochmal zu probieren. Ich bin sicher, dass du Mehrwerte für dich finden wirst. Ja, wir haben rund um die Kamera und um die kamerazentrierte Kommunikation einiges entwickelt. Und das schon vor einiger Zeit. Also die Funktion der Stories, wo ich einfach Inhalte vorübergehend all meinen Freunden zur Verfügung stelle, die dann aber nach 24 Stunden weg sind, vertikal, Fullscreen, das kommt von Snapchat und es gibt ja fast keine Plattform, die nicht mittlerweile eine Story-Funktion hat. Also da wurde wohl etwas entwickelt, was wirklich eine User-Lücke sozusagen entdeckt hat und gefüllt hat. Und das Gleiche ist, du hast gerade einen anderen USP von Snapchat angesprochen, rund um die Kamerakommunikation ist ein ganz wichtiger Teil, wie man seine Fotos anreichen und kreativ bearbeiten kann. Und Augmented Reality, von manchen Filtern genannt, ist sozusagen das, wo wir, kann ich glaube ich mit Fug und Recht sagen, in gewisser Weise Marktführer sind. Also in der Form, dass es gibt keine andere Plattform, die so ausgefeilte und technisch advanced AR-Experiences den Usern zur Verfügung stellt und das ohne, dass sie sich ein weiteres Endgerät kaufen müssten. Das können sie einfach auf ihrem Handy konsumieren oder auch selber erstellen. Und das ist etwas, wo natürlich User wahnsinnig gerne interagieren. Wir haben ungefähr 280 Millionen Daily Active User und 200 Millionen davon benutzen jeden Tag AR, um damit rumzuspielen oder gar um dann Fotos und Videos davon zu machen und das an ihre Freunde zu schicken.
Ich habe mir zuletzt tatsächlich den Disney-Filter nochmal der Disney-Filter tauchte in meiner Snapchat-Filterblase so ein bisschen auf und der funktioniert sogar bei Hunden. Also ich kann das als Use Case total empfehlen. Vielleicht mal den Disney-Filter auf seinen Hund oder seine Katze zu halten. Es macht deinen Tag auf jeden Fall ein bisschen besser, würde ich schon fast behaupten.
Ich sehe auf jeden Fall aus, als wäre ich ein Teilnehmer, als wäre ich ein Charakter aus dem Film Ratatouille. So sah ich aus.
Echt? Ich dachte, du siehst aus wie ein Disney-Prinz.
Naja,
wie bist du denn, also vielleicht um dich irgendwie als Person noch ein bisschen besser kennenzulernen, wie bist du denn zu Snapchat gekommen und wo kommt so ein bisschen deine Leidenschaft für Social-Media-Themen her?
Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen länger ausholen. Sehr gut, wir sind ja im Podcast-Format, das glaube das ermöglicht es ja. Ich hab VWL studiert in Köln, das war irgendwie schon immer mein Interesse, so mich mit Volkswirtschaft zu befassen. Klingt jetzt richtig langweilig, aber es war oft Thema am Abendessenstisch mit meinem Vater. Und dann wollte ich eigentlich Professor werden. Und dann haben meine Eltern aber gesagt, sie zahlen mir das Masterstudium nicht. Was ich im Nachhinein verstehen kann, hat mich natürlich damals genervt. Aber dann war irgendwie relativ schnell klar, ich brauche einen Job. Weil ich war dann irgendwie nach dem Wintersemester fertig, dann ist es irgendwie Februar. Und selbst wenn du vorhast, den Master selber zu finanzieren, brauchst du erstmal 6 Monate Geld, um zu überleben. Und mir war relativ schnell klar, okay, das wird es mit Praktika nicht möglich sein. Das war auch damals noch die Zeit, als Praktika vornehmlich unbezahlt oder zum Hungerlohn bezahlt waren.
Ich glaube, wir sind gleich alt, Jan.
Ja, also wir sind zumindest aus der Zeit, wo wir das noch mitbekommen haben. Und dann habe ich rum überlegt und bin dann in eine strategische Managementberatung gegangen. Aus dem Grund, dass ich mich nicht richtig entscheiden konnte, wo es hingehen soll. Also ich wusste nicht, welche Industrie macht mich an, und ich wusste auch nicht, wenn ich mich für die Industrie entschieden habe, mache ich dann HR, mache ich Finance, mache ich Operations, mache ich Logistik. Du kannst erstmal verschiedenste Industrien wählen und dann auch nochmal verschiedenste Funktionen darin. Und so manche Managementberatung, ich war dann damals bei der Boston Consulting Group, da kannst du eigentlich mal alles reinschnuppern. Und ich habe dann wirklich viel gelernt. Mir persönlich hat dann relativ bald der Lifestyle nicht so gefallen, weil man einfach wahnsinnig wenig geschlafen hat damals. Aber ich will jetzt hier gar kein Bashing gegen Beratung machen. Es war einfach für mich damals nichts. Habe aber sehr, sehr viel gelernt. Und was ich festgestellt habe, ist, es gibt eine Industrie, die zumindest damals, die man als Berater nicht kennenlernen konnte. Und das war diese Silicon Valley Tech-Industrie. Die haben einfach keine Berater extern eingestellt. Die haben sie entweder gleich eingekauft oder halt ihre Probleme intern gelöst. Und dann hatte ich irgendwie großes Interesse, so in diese Bubble einzutauchen. Vielleicht auch deshalb, weil ich bisher noch keine Möglichkeit hatte. Und dann bin ich zu Google gekommen. Bin dann von München nach Hamburg zu Google gewechselt. Und und da war ich dann 3 Jahre sehr happy, erst als Analyst und dann in einer Sales-Rolle. Das heißt, bei Google heißt das Industry Manager. Und zum Zeitpunkt, wo ich so glücklich war wie noch nie in meinem Arbeitsleben, kam dann Snapchat per LinkedIn auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich den als Teil des Launch-Teams von Snapchat den deutschen Markt mit aufbauen wollte. Und tatsächlich ist mir dann klar geworden, es gibt ein paar Sachen, so toll ich Google finde und damals fand, die kann Google mir nicht mehr bieten. Es gibt einfach keinen Markt, den du wirklich für Google noch aufbauen kannst. Also wenn du nicht nach Papua-Neuguinea ziehen willst, wo willst du nochmal irgendwie der Erste on the ground sein oder die Erste? Und das hat einen sehr großen Reiz ausgeübt. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich hatte immer das Gefühl, ich war so die entscheidenden 5 bis 10 Jahre zu spät bei Google, weil alle die Alten, die schon ganz früh da waren, haben immer mit glänzenden Augen von den ersten Jahren erzählt, wo alles noch ganz verrückt war und so. Das hat sich immer wie ein tolles Abenteuer angehört, was man irgendwie verpasst hat. Und das war dann eine Opportunity, die ich nicht missen wollte. Und dazu war es eben so, dass ich Snapchat als User wahnsinnig interessant fand. Also ich habe, wir alle, glaube ich, haben diesen Hype miterlebt, wo, glaube ich, 2014, 2015 alle möglichen, als gerade in Deutschland die User Snapchat genutzt haben, um den kotzenden Regenbogen und auszuprobieren und eben in Stories zu packen, als es das auch noch nicht auf anderen Plattformen gab, das habe ich miterlebt, und danach hat mich die Plattform auch nicht mehr verloren. Und ich fand das total spannend, Teil dieser Story sein zu können, und war dann auch sehr schnell mit dabei.
Ja. Das heißt, du bist seit 2015 bei Snapchat?
Nee, seit 2017. Seit 2015 bin ich auf Snapchat, aber angestellt bei Snapchat seit 2017.
Okay, ja. Ich habe gerade auch einen richtigen Nostalgie-Flash, weil jetzt hast du diesen kotzenden Regenbogen erwähnt. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Und wir waren damals 2014, 2015 Snapchat Heavy-Userinnen. Also wirklich, das war meine allerliebste Lieblings-App. Und ich kann es nicht aufhören zu betonen, dass ich teilweise traurig bin, dass sie in meinem beruflichen Kosmos aktuell eine Nebenrolle spielt. Aber wer ist denn jetzt eigentlich aktuell, mal weg von diesem nostalgischen Hype damals, wer ist denn aktuell so der typische Snapchat-Nutzer oder die typische Nutzerin? Also was für eine Persona ist das? Wie alt ist die? In welchen Lebensumständen befindet die sich? Welche Interessen hat die? Um das einfach nochmal greifbar zu machen.
Ja, ein paar der Antworten kann ich liefern, ein paar nicht. Aber also du beziehst dich auf Deutschland, ne? Also
genau. Jetzt,
weil es gibt massive Unterschiede zwischen den Märkten. Das ist tatsächlich ganz interessant.
Ah ja, die kannst du auch gerne mal nennen.
Also in Deutschland sind fast 80% unserer Nutzer sind über 18. Das ist schon mal, glaube ich, eine Misconception, ein Mythos, der nicht korrekt ist, dass Snapchatter vornehmlich weiblich und 13 sind. Das ist einfach zahlentechnisch falsch. Also 80% sind über 18, aber auch gleichzeitig 80% sind zwischen 13 und 24. Also der größte Teil ballt sich, der Großteil unserer User ballt sich zwischen 18 und 24. Ich glaube, die genaue Durchschnittsalterszahl für Deutschland kenne ich nicht. Nach meinen Approximationen müsste es ungefähr 20 bis 21 sein. Das ist der Durchschnitts-User, die Durchschnitts-Userin auf Snapchat in Deutschland. Und Snapchat bildet mit seiner Audience halt vollkommen die Gen Z-Audience in Deutschland ab. Die Plattform, also Snapchat hat einen relativ guten Ausgleich zwischen Männlein und Weiblein in Deutschland. Also ich glaube, wir haben vielleicht 55% weibliche User, also sehr, sehr ausgeglichen. Ist nicht vornehmlich weiblich, also nicht massiv überwiegend. Aber so die durchschnittliche Userin ist tatsächlich mit leichter Tendenz weiblich, ganz leichter Tendenz weiblich und um die 20. Ja? Welche Interessen die haben, also ich sag mal, die typischen Interessen, die man in dem Alter dann hat. Also sowohl was Content angeht, als auch was Freizeit angeht und als auch was Produkte angeht, die für sie interessant sind und die gerne gekauft werden.
Ein ganz kurzer Werbebreak für GoDaddy. Ich bin ja dieses Jahr Teil des Go-Teams von GoDaddy zusammen mit Stefanie Giesinger und Melanie Kiebach. Und an dieser Stelle mal ein Hinweis auf eine ganz besondere Person, die wir im Rahmen unserer Beratung für das Go-Team getroffen haben, und zwar die Eli Seitz. Eli ist Kunstturnerin und wenn ihr das hier hört, dann ist sie schon in Tokio für die deutsche Mannschaft, ja natürlich für die Olympischen Spiele vor Ort. Und ja, sie ist nicht nur eine ganz, ganz tolle Kunstturnerin, sondern engagiert sich vor allem für Selbstbestimmtheit bei jungen Sportlerinnen. Und das macht sie insofern, dass sie mit ihrem Team einen sogenannten Unitard entwickelt hat. Das ist ein besonderer Turnanzug, der eben die Beine bedeckt und nicht mehr ganz so knapp wie so ein knappes Höschen sitzt. Viele Kunstturnerinnen haben sich da in den letzten Jahren nicht mehr ganz so wohl mitgefühlt. Und Elli war es ein persönliches Anliegen, das zu ändern, was ich unfassbar beeindruckend und toll fand. Genau, wir haben ihr im Rahmen unserer Beratung Tipps gegeben, wie sie natürlich ihre Website optimieren kann und wie sie GoDaddy als optimale Plattform für ihre Selbstpräsentation und vor allem natürlich auch für ihren Online-Shop für die Unitards nutzen kann, wie sie dafür Aufmerksamkeit bekommt und vor allem natürlich auch Traffic und Engagement. So, und falls euch das inspiriert, GoDaddy ist offizieller Domain-, Website- und Webhosting-Partner vom Team Deutschland und bietet zurzeit ein ganz besonderes Angebot an, nämlich bis zu 60% Rabatt für alle, die genauso wie Elli jetzt richtig durchstarten wollen digital. Und schaut doch einfach mal auf www.godaddy.de und ja, nutzt das aktuelle Tokio-Angebot. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass dieses ganze Influencer-Prinzip eine starke Nebenrolle spielt. Mhm. Ich weiß, dass auch eine neben der Story und dieser Filterfunktion eine KPI damals aufploppte, die so auch aktuell über Instagram, TikTok und Co. gar nicht gemessen wird. Und das ist die Anzahl der Screenshots, die die Leute von einer Story machen, die ich damals in meinen Beratungen 2017 nämlich total in den zentralen Mittelpunkt gestellt habe und gesagt habe, hey, wie wertvoll ist denn Content, der A, also um diese Kurzweiligkeit der App so ein bisschen aufzufangen, auch für letztendlich den Werbekunden, wie wertvoll ist es denn, wenn Leute sich Inhalte screenshotten und ihre Camera Roll speichern, um die sich später noch ein zweites Mal anzugucken, vielleicht ein drittes Mal, ein zehntes Mal etc. pp. Und das fand ich immer auch eine sehr interessante KPI, die ich bis heute nicht so wirklich verstehe, warum die nirgendwo gemessen wird, außer in dem Kosmos. Das ist aber noch eine Funktion, die gibt's noch, richtig?
Ja, ja, absolut. Also um sicherzustellen, dass wir dem User oder der Userin, sorry, also ich bin nicht perfekt im Gendern, muss mich entschuldigen, bei dir sowohl als
auch. Du gibst dir Mühe, das verzeihen wir dir.
Genau. Also um den Usern bestmöglichen Inhalte, die diese Personen am meisten interessieren, surfacen zu können, werden natürlich auch Algorithmen angewandt, die entscheiden, in welcher Reihenfolge sehe ich die Stories von welchen Freunden oder in welcher Reihenfolge werden mir die Shows von welchen Publishern angezeigt. Und da kommen tatsächlich alle möglichen Engagement-Metriken mit rein. Wie sehr habe ich folgende Story immer zu Ende angeguckt oder auch mal kommentiert. So, hey, hier ist es ja schön, dein Bild hier von dem Pool ist ja toll. Oder habe ich Screenshots gemacht. Und was du ein bisschen gerade aufgreifst, ist ja auch so die Überlegung, wenn etwas neu ist, braucht es auch neue Metriken. Braucht es auch neue KPIs. Ne? Und das ist eben sowohl Fluch und Segen, wenn du vollkommen neue User Experience schaffst, wie zum Beispiel Stories. Wie ist nun Erfolg zu messen? Es ist ja was vollkommen Neues. Also du musst vollkommen neu definieren, auf welche Art und Weise du nun sagst, ein Post oder eine Ad oder eine Interaktion ist was Gutes versus was Schlechtes, weil es nichts davor gab, was sich 100% damit zu vergleichen lässt. Und ja, das ist finde ich total spannend, dass du das damals schon aufgegriffen hast, weil du hast erkannt, dass ein Screenshot absolut wertvoll ist. Das sagt ja nicht nur, dass ich Content aufgerufen habe, damit interagiert habe, sondern gesagt habe, der ist mir so wertvoll, dass ich diesen gerne weiterhin habe. Auch wenn der nach 24 Stunden aus der Story meines Freundes oder des Influencers sozusagen rausfliegt. Eine Sache habe ich, glaube ich, vorhin aber so ein bisschen unterschlagen. Ich hab ja sozusagen erzählt, wie es dazu kommt, dass man User nur addieren kann, wenn man die genauen Usernamen kennt und dass das zwar eine bewusste Entscheidung war, aber dass damit Konkludenz irgendwie so ein bisschen Influencer einen kleinen Nachteil haben versus auf anderen Plattformen, wo man viel einfacher organische Reichweite aufbauen kann. Das bedeutet nicht, dass wir keine Influencer haben mit großer Reichweite. Also zum Beispiel, es gibt auf unserer Plattform natürlich Influencer mit großer Reichweite, wie zum Beispiel Kylie Jenner oder Lukas Rieger in Deutschland, um nur einfach exemplarisch ein paar zu nennen. Und die nennen sich auch, also das sind auch verifizierte User, die bei uns Snapstars heißen. Das ist eine bestimmte Form von Influencern, die man, glaube ich, auch mit anderen Plattformen vergleichen kann. Und dann gibt es noch eine andere Form von Influencern. Das sind User, die selber AR-Experiences bauen und auf Snapchat zur Verfügung stellen. Die nennen wir Original Lens Creators. Die benutzen ein AR-Kreationstool, was wir zur Verfügung stellen. Kann jeder sich auf dem Laptop runterladen, das nennt sich Lens Studio und die basteln dann, die machen dann keine Videoinhalte oder Fotos, die andere toll finden, sondern eben AR-Inhalte. Und das wollte ich nochmal kurz gesagt haben, weil es klang vielleicht in der Rückschau so, als wäre die Plattform Snapchat für Influencer irgendwie vollkommen irrelevant.
Nee, also mir ist ja auch in dem Format hier ganz wichtig, dass wir das praktisch aus drei Perspektiven immer betrachten. Ne? Mhm. Nutzerperspektive, Creator-Perspektive und Marketing-Aspekt. Ich muss nochmal zurück zu diesem Screenshot-Thema gehen, klar, weil am Ende hat der ja auch jetzt mal von diesem ganzen werbekundenabhängigen Influencer-Marketing abgesehen, für den Nutzer eine Art Safe Space geschaffen, in dem du gesehen hast, wenn jemand von deiner Story irgendwie einen Screenshot gemacht hat. So, das heißt, das war ja auch, also auf mich in der Nutzerperspektive hat das so gewirkt, als ob mir Snapchat auch so ein bisschen mitgeben möchte oder zeigen möchte, hey, da hat jemand deinen Inhalt doch sich abgespeichert, obwohl das eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt das Prinzip der App ist, sondern eigentlich sehr kurzweilig und diese Schnelllebigkeit im Vordergrund steht. Deswegen direkte Anschlussfrage, wenn ich als Nutzer vielleicht auch mal eine schlechte Erfahrung bei Snapchat mache, im Sinne von Hassrede oder pornografischen Inhalten oder was auch immer, oder ich mich mit bedrängt fühle, ne, so ein anonymer Raum schafft ja auch häufig so einen Nährboden für, ja, wenn man für auch Trolls und für nicht so schöne User Experiences manchmal. Was kann ich machen in dem Moment als Nutzer? Wie kann ich mich wehren oder wie kann ich meinen Safe Space wiederherstellen?
Ja, gehe ich sofort drauf ein. Ich wollte noch einen Kommentar dazu machen, zu dem, was du gerade rund um Screenshots gesagt hast. Ich habe ja schon so von USPs von Snapchat gesprochen, also die Kamerazentrizität und AR ist, glaube ich, sind zwei große USPs. Das andere ist sozusagen, dass Privatsphäre und Privacy von Anfang an irgendwie stark in das Produkt eingebaut waren. Wenn man darüber nachdenkt, die erste Iteration von Snapchat war eine App, wo ich dir Bilder hätte schicken können, die nach 3 Sekunden weg sind. Von deinem Handy und von den Snapchat-Servern. Und dieses Konzept, dass ich, wenn ich Videos verschicke, wenn ich Chats verschicke, wenn ich auch also Text verschicke oder wenn ich Fotos verschicke, dass die nur vorübergehend selbst meinen besten Freunden angezeigt werden und dass ich Bescheid bekomme, wenn die Screenshots machen, das lebt weiter, das wurde nicht abgeschafft. Also Privatsphäre ist wirklich ganz, ganz zentral in Snapchat eingebaut worden. Das führt ein bisschen, ich habe ja vorhin gesagt, es soll ja eine Interaktion von echten Menschen in der digitalen Welt emulieren. Und in der echten Welt steht ja auch nicht deine besten Freundin neben dir und führt Protokoll, was du gesagt hast. Um dann irgendwann zu sagen, hier, aber vor 3 Monaten hast du Folgendes gesagt. Dass Sachen verschwinden, ist ja auch eine Realität der normalen Interaktion zwischen Menschen. Und dieser Privatsphäre-Aspekt ist ganz, ganz wichtig. Und du hast schon gesagt, also die User Safety und also die Privatsphäre grundsätzlich, aber auch, sag ich mal, die emotionale Sicherheit vor Hate Speech oder Sicherheit vor Trolls etc. wird ganz groß geschrieben. Es gibt auf Snapchat diese sogenannten Vanity Metrics nicht. Wirst nicht rausfinden, wie viele Follower ich habe. Du wirst nicht sehen, wie viele Likes meine Fotos generieren, weil es gibt keine Like-Buttons. Und du wirst auch keine Public Comments unter meinen Fotos sehen können. Das sind keine zufälligen Entscheidungen. Das war ganz bewusst so entschieden, um eben sicherzustellen, dass A, wenn ich irgendwas teile, ich nicht, ich habe jetzt im Urlaub ein bisschen viel Pasta gegessen, dass ich jetzt, sagen wir mal, wenn es jetzt schlimmer wäre, nicht gefatshamed werden würde oder so, aber auch, also dass ich sozusagen keine Hate Speech mich ausgesetzt werde, aber auch gleichzeitig, dass ich mich nicht unter Druck fühle, bestimmte Inhalte zu produzieren, die von denen ich glaube, dass sie anderen gefallen könnten, sondern diesen Feedback-Mechanismus von ganz vielen Likes und positiven Kommentaren oder negativen Kommentaren gar nicht bekomme, kann ich einfach mich frei fühlen, das zu produzieren an Inhalten, was mir gefällt. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Und um jetzt auf das Thema, sag ich mal, unerwünschte Inhalte, unsichere Inhalte, Hate Speech, vielleicht auch Fake News einzugehen, ich glaube, da ist Snapchat sehr gut aufgestellt, denn es gibt wirklich nur ganz kleine Aspekte, wo theoretisch ich Inhalten ausgesetzt werden könnte, die negativ sind. Und das ist tatsächlich nur der One-on-One-Chat. Wenn du mich beleidigen willst auf Snapchat, kannst du das. Dann kann ich dich entfrienden. Ich kann dich auch bei Snapchat melden, dass du fies zu mir bist. Aber du könntest public gar keine Hate Speech posten. Und dass die dann weiter existiert. Wenn du ein Publisher bist oder eine Show kreierst, werden alle Inhalte automatisch kuratiert von Menschen. Also es ist ein Hebel. Wir überprüfen alle Inhalte von Videos und Fotos auch nochmal dazu über Machine Learning, um bestimmte Symbole zum Beispiel auch rausfiltern zu können und verlassen uns auch dazu noch auf die Community, dass die meldet, was nicht den Guidelines entspricht. Und über diese drei Hebel sozusagen menschliche Kuratierung, Community und Machine Learning können wir das meiste rausfiltern oder alles rausfiltern in allen Kontexten. Nur in der One-on-One-Kommunikation zwischen Freunden wird schwierig. Und da würde ich sogar sagen, ist vielleicht besser, dass wir da nicht mitlesen. Also das ist aus Privatsphärengründen besser. Da würde es dem User sozusagen obliegen, das zu melden oder auch einfach den Freund zu defrienden.
Ja, und dann kann der mich auch nicht mehr kontaktieren. Also es ist so praktisch wie ein Block.
Genau.
Okay. Witzig, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil das Thema Fake News ist natürlich auch irgendwie omnipräsent seit 2 Jahren und wird immer wichtiger und wahrscheinlich in Zukunft noch viel wichtiger. Dann löst ihr das tatsächlich mittlerweile über Bilderkennungs- oder Videoerkennungssoftware, weil wenn ich Influencer in bin auf Snapchat. Also man kann sich ja schon eine Audience aufbauen. Und gerade dieser anonyme Faktor, den Snapchat ja so mitbringt, ist ja so ein bisschen telegrammisch, wie so einen eigenen Channel, den man sich aufbaut, den man eben auch durch dieses Nicht-Klarnamen-Prinzip und so weiter. Also das ist ja schon irgendwie auch ein Prinzip, was viele, die es eben vielleicht nicht so gut meinen oder die eben vielleicht genau solche Motivationen mitbringen, sich zunutze machen könnten. Und das habt ihr aber schon auf dem Schirm.
Ja, das haben wir auf dem Schirm und ich glaube, wir haben ein paar Aspekte schon gesprochen, die diese Gefahr deutlich reduzieren im Vergleich zu anderen Plattformen. Nämlich, es ist erstmal schwer, eine Reichweite aufzubauen, ohne kuratierter Publisher zu sein und ohne verifizierter Snapchat-Star zu sein, sozusagen verifizierter Influencer. Und gehen wir mal das Gedankenexperiment durch. Sagen wir mal, ich bin jetzt Influencer, habe eine große Reichweite und ich poste jetzt Inhalte, die nicht sein sollten. Weiß jetzt nicht, Lügen über BioNTech, Pfizer, Impfen. Ne? Irgendwelche Lügen, die jetzt nicht der Policy von Snapchat und dem Gewünschten in unserer Gesellschaft entsprechen. Dann wird das einerseits eben durch, wenn ich durch Bilderkennung kann es erkannt werden, wenn ich falsche Symbole verwende. Aber natürlich werden die Inhalte von so großen Influencern auch manuell überprüft. Und dann gibt es ja noch die Community an Usern, die das melden kann. Und dann müsstest du dich als Influencer, müssten schon die ersten zwei Hebel failen. Und dann muss jeder deiner Follower in der Reichweite das dir auch in dem Kontext aus der Hand fressen und das nicht melden. Und das ist schon wahnsinnig unwahrscheinlich. Und weil wir jetzt nicht wie andere Plattformen einfach einen Feed haben, den alle zu Gesicht bekommen, wenn nur genug Leute geklickt haben und geliked haben, sondern ich eben nur Inhalte von Leuten sehe, denen ich aktiv folge und tendenziell sind das nicht viele und darüber hinaus haben die tendenziell nicht viel Reichweite, ist es wahnsinnig schwer, so aus einer Lüge sehr, sehr viele Menschen negativ zu beeinflussen. Das ist so ein bisschen der Vorteil in diesem Kontext.
Macht Sinn. Apropos Influencer und Creator-Ebene, jetzt gibt es ja mittlerweile, wir haben schon darüber gesprochen, eigentlich wurde Snapchat schon sehr früh von Instagram und Co. kopiert und viele Prinzipien sind mittlerweile auf anderen oder auf den allermeisten Apps irgendwie integriert. Was macht dann Snapchat weiterhin für Creator interessant? Also was können wir da machen, was vielleicht auf anderen Plattformen so nicht möglich ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde das mal von mehreren Seiten beleuchten. Das eine ist die Audience, die mir zur Verfügung steht auf Snapchat. Und dann auch in gewisser Weise, sage ich mal, die Monetarisierung dessen, was ich auf Snapchat mache. Snapchat, habe ich ja schon gesagt, ist, also um auf das Audience-Thema einzugehen, Snapchat ist eine Plattform, die mehr als die allermeisten oder mehr als, glaube ich, fast sogar alle Plattformen in Deutschland, die Gen Z-Audience abdeckt. Und zwar fast in Gänze. Das heißt, wenn ich Inhalte produziere, die an Gen Z getargetet sind, komme ich an Snapchat eigentlich nicht vorbei. Oder wenn ich sage, ich will mir meine Follower der Zukunft aufbauen und nicht nur mit Jürgen und Uli sprechen, 50 aufwärts, dann, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, ist vielleicht
super
Snapchat
Beispiel.
ist vielleicht Snapchat eine sehr gute Idee, was Audience angeht. Aber Audience hat ja auch, also Reichweite und Audience und sozusagen Targeting ist ja kein Selbstzweck, sondern man muss ja überlegen, was mache ich damit. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann natürlich mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten und sagen, okay, ich bin hier Micro- oder Non-Micro-Influencer und teile eure Message, teile eure Nachricht oder teile euren Call to Action mit meiner Community auf Snapchat. Wie gerade gesagt, es kann dann für Gen Z sehr, sehr relevant sein. Ich kann zum Beispiel über den Snapchat-Star-Status dann natürlich auch eine sehr große Reichweite aufbauen.
Sag mal ganz kurz, eine große Reichweite, das musst du einmal definieren. Was ist denn eine wirklich große Reichweite und wie bemesst ihr die? Weil es gibt ja nicht dieses Follower-Prinzip und auch nicht das Like-Prinzip. Das heißt, es sind ja eigentlich nach wie vor die Views, die jemand generiert.
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist fast philosophisch. Also was große Reichweite ist, glaube ich, muss man, das hängt fast von der eigenen Definition ab. Also du kannst auf Snapchat natürlich Millionen Unique User erreichen. Also Leute wie Kylie Jenner zum Beispiel tun das. Lukas Rieger Weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich jetzt natürlich auch nichts interner sagen, aber ich glaube, der hat auch sehr, sehr, sehr viele User in Deutschland, die ihm folgen. Und das sind jetzt nur exemplarische Beispiele für Influencer in Deutschland, die in Deutschland auch viele Leute erreichen auf Snapchat. Ob du jetzt 100.000 als groß empfindest oder 30 Millionen als groß empfindest, das ist sozusagen, das obliegt dir, aber beide Zahlen sind absolut erreichbar. Und dann,
also ich hatte damals, Anekdote, so 80.000 Snapchat-Views, wow, am Tag. Also, wow, es war schon nicht wenig, ja. Das ist mir irgendwann auch so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Das ist übrigens nur, das ist doppelt so viel, wie ich aktuell Story-Views auf Instagram habe. Nur um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Und es liegt am Ende daran, ich muss das nochmal unterstreichen, wie wertvoll diese Views und diese Screenshots KPIs sind, weil du konntest bei Snapchat davon ausgehen, dadurch, dass du so viel weniger KPIs hattest, dass durch allein diese View-Zahl die Leute sich wirklich mit dir auseinandergesetzt haben und die dir wirklich treu und loyal gefolgt sind und sich täglich dein Content angeschaut haben. Und das konntest du super gut über dieses, weil es eben nicht dieses algorithmische Prinzip gab, wusstest du, das sind wirklich treue Fans am Ende. Und Farina hatte damals über 250.000, 300.000, 400.000 Views auf Snapchat. Und das ist eine Zahl, die haben wir auf Instagram so nicht mehr. Doch schon, Farina schon, aber echt ein bisschen gebraucht, um die aufzubauen. Und das ging bei Snapchat innerhalb von Monaten, ne?
Ja, Hut ab. Also zunächst mal wirklich Hut ab. Das ist eine tolle Leistung und repräsentiert natürlich auch die Tatsache, dass ihr tolle Inhalte produziert habt, die relevant für diejenigen waren, die euch dann auch sehr treu gefolgt sind.
Da muss ich ein bisschen schmunzeln, Jan.
Nee, also finde ich klasse. Leider habe ich deine Inhalte damals nicht gesehen, aber das liegt vielleicht auch an den Mechaniken, die ich vorhin genannt habe. Ich kannte dein Username nicht.
Ich werde das für den Teaser dieses Podcasts auf Instagram werde ich nochmal in meine Snapchat-Timeline gehen und ich komme runter bis, ich glaube, 2016. Und kann richtig, man kann tatsächlich noch, falls ihr selber damals Snapchat-Heavy-UserIn wart, so wie ich, könnt ihr, wenn ihr in eure, also die Inhalte sind alle noch da, das Internet vergisst nichts, das, was euch eure Eltern gesagt haben, stimmt. Und unsere Lehrer damals. Die sind alle noch in diesem Cache oder wo das dann abliegt, in dieser kompletten Timeline. Also wenn ihr die damals hochgeladen habt und gespeichert habt, dann sind die da noch. Und das ist gruselig und sehr schön zugleich, denn das bildet eine sehr verrückte und wilde Zeit in meinem Leben ab und ich werde sie jetzt noch mal rausholen, um diesen Podcast anständig anzuteasern. Einfach ein bisschen auch aus Anwendungsbeispiele zeigen, wie das bei uns damals so war. Das war echt eine verrückte Zeit und hat auch sehr viel Spaß gemacht, denn das wird mir häufig gespiegelt im Dialog mit Leuten, die genauso alt sind wie ich, bin jetzt 30, dass es doch irgendwie eine größere Wahrhaftigkeit hatte und es nicht so zerfiltert und nicht so teilweise verzerrt, weil jetzt hast du natürlich diesen AR-Aspekt irgendwie auch in den Vordergrund gestellt, der ist sicherlich toll, aber damals war das wirklich auch, da hat man die Geotext, du konntest bestimmte Filter nur an bestimmten Orten nutzen, also es war sehr lokal getrackt teilweise und es war dann
das irgendwie
was ganz Besonderes,
so,
wenn man in New York war und diesen Filter benutzen konnte und dann hat man sich das abgespeichert und es war irgendwie so eine wahrhaftigere und ungefiltertere Welt, in der man irgendwie, gut, da war Social Media generell auch noch nicht so politisch und gesellschaftsrelevant Wand angehaucht, aber das war, der Content war wahrhaftiger, sagen wir es mal so. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast schon mal mit der Monetarisierungsmöglichkeit angesprochen. Was für Monetarisierungsmöglichkeiten bietet Snapchat denn als Plattform selber den Creatoren?
Genau.
Gibt es welche?
Ja, gibt es. Also klar, also indirekt natürlich über Kooperationen mit Partnern, die zum Beispiel Posts sponsern, das steht natürlich jedem zur Verfügung und ich glaube, das ist auch plattformunspezifisch. Darüber hinaus gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, haben wir einen vertikalen Videofeed, den nennen wir Spotlight, auf der rechten Seite unserer App. Der ist noch nicht in den meisten, noch nicht in vielen Ländern gelauncht worden, aber wir haben schon sehr, sehr viel Interaktion mit Spotlight. Also wirklich 100 Millionen User, glaube ich, die das nutzen. In den wenigen Ländern, in denen wir es bereits gelauncht haben. Und Deutschland ist eins der Länder, wo wir wirklich tolle Interaktionsraten sehen. Und da können Creator nicht nur in ihrer Story auf Snapchat den, die Inhalte, die sie produzieren, ihren Followern zur Verfügung stellen, sondern sagen wir mal, dem besten Snap, wenn ich jetzt besonders sportlich bin, mein Rückwärtssalto von der Brücke auf dem Hochhaus oder was auch immer, könnte ich als vertikales Video dort hochladen und beziehungsweise dort den Usern zur Verfügung stellen. Das würde dann auch Leuten zur Verfügung gestellt werden und gezeigt werden, die dir nicht folgen. Und für die erfolgreichsten Spotlight-Creator wird auch eine große Menge Geld ausgeschüttet. Ich will jetzt nicht lügen, aber es ist wirklich, es ist ein siebenstelliger Betrag, der den Creatoren regelmäßig zur Verfügung gestellt wird. Ich weiß jetzt nicht mehr so, ob täglich oder so, aber es ist wirklich große Menge an Geld kann da verdient werden von den besten und erfolgreichsten Creatoren. Das sind natürlich die, die besonders lange gesehen werden, die von vielen Leuten gesehen werden, die geliked werden, die weitergeschickt werden etc. Also da gibt es dann auch viele verschiedenste Metriken, wie Engagement und Relevanz gemessen wird. Aber da gibt es, das ist jetzt eine ganz neue Sache auf Snapchat, die erst in Deutschland, glaube ich, zum Anfang des Jahres oder zum fast kompletten Ende des letzten Jahres gelauncht wurde.
Das heißt, das ist so eine Fusion aus Entdecken bei Instagram und für dich bei TikTok. Und in der Welt lässt sich dann eben auch mit guten Inhalten, die aber Snapchat kuratiert, Geld verdienen.
Habe ich das genau, richtig zusammengefasst? Genau, also so, dürfte das wahrscheinlich als Vertreter von Snapchat so nicht sagen, ob das eine Amalgamation von Plattform A und Plattform B ist.
Das habe ja auch ich gesagt, Jan.
Ich finde es nicht komplett falsch. Nein, absolut.
Okay. Gibt es dann sonst irgendwelche speziellen Programme oder Benefits oder Bereiche für Creator? Sowas wie, ich sag mal, Creator Studio bei Facebook oder die Verifizierung bei Instagram. Gibt es einen blauen Haken? Gibt es irgendwelche Dinge, wo ich dann doch irgendwie nach außen erkenne, wer ist Creator und wer nicht?
Ja, genau. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon mehrmals einfach gesagt, das Wort Snapstar. Und ein Snapstar ist tatsächlich so ein verifizierter Influencer auf Snapchat, im Ermangelung eines besseren Worts, ein verifizierter Creator. Da kriegst du so einen Stern ein schwarzer Stern auf gelbem Hintergrund, ist dann hinter deinem Usernamen zu sehen, so wie auf anderen Plattformen vielleicht ein blauer Haken zu sehen wäre. Und das zeichnet dich aus als Mensch mit großer Reichweite und großer Relevanz und sozusagen verifizierten Creator. Und diesen Usern wird auch auf unserer Plattform nochmal so ein anderes Tool zur Verfügung gestellt. Du kannst dann tatsächlich noch mehr rausfinden, sozusagen, wie User mit deiner Story zum Beispiel interagieren. Da siehst du eben nicht nur, wie viele Screenshots und Views generiert wurden, sondern auch, ich glaube tatsächlich, dass du auch einen demografischen Breakdown kriegst, ob zum Beispiel deine Inhalte besonders viel von in bestimmten Age-Buckets konsumiert werden oder nicht. Also da kannst du mehr Insights darüber generieren, wie stark, mit welchen Inhalten, von welchen Usern, jetzt nicht individuell, sondern von welchen Usergruppen interagiert wird.
Ich bin tatsächlich eine so Early Adapterin bei Snapchat gewesen, dass damals die Verifizierung noch anders aussah. Und das waren Emojis hinter den Namen und du konntest dir die aussuchen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie wir durchgedreht sind, als wir auf einmal eine E-Mail von Snapchat im Postfach hatten. Ich glaube, 2017 war das, wo Farina sich dann ein Emojicon aussuchen konnte, was als Verifizierung hinter ihrem Snapchat-Username stand. Und das war damals der Ritterschlag. Es gab nichts Krasseres. Und ich muss die ganze Zeit überlegen, während du sprichst, was es war. Und ich weiß es nicht mehr. Ich muss es wirklich nochmal nachschauen. Ich glaube, es war der Lippenstift. Oder die Krone, nee, die Krone hat ja Kylie Jenner. Und du konntest die auch nicht doppelt besetzen, glaube ich. Also das war wirklich, da merkst du ja dran, irgendwann hätte das System auch nicht mehr funktioniert, denn es gab nur eine gewisse Anzahl an Emojicons. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel damals Dylan Francis gefolgt bin, der so super witzige Inhalte gemacht hat, der immer mit seinem Manager dann so Gegenschnitte hatte von der Bühne, wo er gerade auflegt. Da ist DJ, für die, die es vielleicht nicht wissen. Und auch total verrückte Sachen mit seinem Toaster zu Hause gemacht hat. Und also wirklich Storytelling. Für mich ist da auch ein bisschen erfunden worden. Aber so sehr kreatives Storytelling. Da wurden sich echt verschiedene Möglichkeiten bedient, wie man auch mit verschiedenen Leuten in einem Account eingeloggt sein kann und so weiter. Und der hatte damals auch so eine Platte dann immer, so eine CD. Und ach, ich hab's geliebt. Ja, ja, ach, das toll. Musste ich jetzt kurz noch loswerden an der Stelle. Doch, das ist diese legendäre E-Mail. Und dann haben wir tatsächlich sogar mal ein Paket von Snapchat bekommen, wo dann so Merch drin war, was auch nur dann Kylie Jenner und diese ganz Großen damals bekommen haben. Ja, da waren wir schon ein bisschen stolz. Das muss ich jetzt hier nochmal ganz klar herausstellen. Das heißt aber, ich bin als Creator ja relativ schlecht auffindbar. Ne? Also das muss man schon sagen. Ich müsste praktisch, wenn ich jetzt sagen würde oder es mir zum Ziel, eine meiner Zielsetzungen wäre, ich will jetzt auch auf Snapchat irgendwie eine Audience aufbauen, dann ist das ja nicht ganz so leicht. Dann kann ich das ja eigentlich nur über diesen kuratierten Feed-Bereich dann machen, den es gibt, der irgendwie öffentlich ist und der jedem irgendwie angezeigt wird. Oder ich betreibe Cross-Channeling. Ich sage jetzt hier bei Baby Got Business, folgt mir alle auf Snapchat. Und da gibt es dann nochmal, ich sag mal, exklusive Inhalte.
Ich glaube, damit hast du die wichtigsten, die relevantesten Hebel sozusagen genannt. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig gut darin zu sagen, was wohl die beste Strategie wäre, verifizierter Snapchat-Creator, also Snapstar zu werden. Aber ich glaube, um eine relevante Audience aufzubauen, ist wahrscheinlich A, Cross-Channeling plus die zur Verfügung stellen von deinen besten Snaps in Spotlight, also im kuratierten Vertical-Video-Feed, sicher schon mal ein sehr guter Ansatz. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob wir nicht zwei wichtige andere Hebel vergessen haben. Da bin ich aber echt auch, ich bin ja leider nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen wie du im Creator-Dasein.
eine Instanz, die zum Beispiel auch Snapchat sehr früh genutzt hat, um ja die nächste Generation ihrer Leser und User irgendwie abzuholen, waren die Medienhäuser. Also in dem Kontext vor allem die Bild-Zeitung zum Beispiel, die das schon 2015, 16, 17 echt aggressiv, würde ich schon fast sagen, mit Inhalten bespielt haben. Lass uns mal so ein bisschen auf diese Marketing-Unternehmensperspektive wechseln. Wieso ist Snapchat weiterhin für Unternehmen interessant und für Unternehmen im Sinne von Medienhäuser, aber natürlich auch Marken? Was macht die Plattform so attraktiv und welche Werbemöglichkeiten habe ich da oder welche Möglichkeiten mich zu positionieren? Brauche ich als Unternehmen einen eigenen Snapchat-Account, in den ich jeden Tag mit Stories bespiele? Oder gehe ich da lieber den Weg über die Ads? Oder welche Bereiche gibt es da für mich als Marke?
Okay, vielleicht gehe ich erstmal auf Werbepartner ein, also Unternehmen, die werben wollen auf Snapchat. Dann können wir vielleicht nochmal darüber hinaus auf Publisher eingehen, wie zum Beispiel Medienhäuser, die Snapchat nutzen. Das sind so ein bisschen, gibt ähnliche Aspekte, aber so. Die unterscheiden sich ein bisschen. Also zunächst okay.
Erstmal die klassischen Marken.
Genau. Eine Sache, und das ist ein Resultat der Aspekte, die wir zum Teil schon mehrmals angesprochen haben, ist, Snapchat ist eine sehr brand-safe Plattform. Also es gibt, das liegt daran, dass es eben für Hate Speech, Fake News etc. und ungewünschte Inhalte wirklich sehr wenig Platz gibt, dass die überhaupt auf Snapchat existieren können. Das ist vielen Unternehmen sehr wichtig. Es wäre jetzt auch verdammt doof, irgendwie auf einer anderen Plattform, sag ich mal, eine Werbung zu haben, die direkt unter einer Fake News Message oder vielleicht sogar einer Message, keine Ahnung, die jetzt mit Hate Speech oder so angefüllt ist. Das wollen Unternehmen nicht, und das ist auf Snapchat extrem, extrem safe, dieser Space. Das ist das eine. Und ich bin ja relativ früh zu Snapchat gewechselt, zumindest für Deutschverhältnisse. Und wir haben in der Zeit wahnsinnig viele Ad-Formate kreiert. Wir haben mittlerweile Formate und Canvases, die entlang des gesamten Werbefunnels einsetzbar sind. Egal, ob ich meine Marke bekannt machen will oder Engagement mit der Marke generieren will oder wirklich User dazu bringen will, es in Erwägung zu ziehen oder gar tatsächlich ein Produkt zu kaufen, um das auch komplett durchzumessen, haben wir verschiedenste Lösungen, die wirklich entlang dieses gesamten Prozesses helfen. Ob das jetzt Video-Ads sind, Story-Ads sind oder auch dynamisiertere Ads, wie zum Beispiel Dynamic-Ads, aber auch Lösungen, die in AR leben. Da haben wir wirklich tolles...
Also sprich Filter, eigene Markenfilter.
Genau, wir nennen das sozusagen AR, weil Filter ist nochmal in unserem internen Sprechen ein bisschen ein anderes Wort. Das sind diese Fotoeffekte oder Videoeffekte, die ich mir nachher draufziehen kann. Also zum Beispiel, um es dann schwarz-weiß zu machen. Das addiert jetzt aber nicht mehr Augmented Reality. Also wir reden von AR, wenn es wirklich Augmented Reality ist, und wir reden von Filter, wenn es sozusagen simple Effekte sind, ne?
Naja, es ist Gamification ja auch, genau. Ne? Also in, ja. Ist auch ein zentraler Punkt irgendwie, ne? Wenn genau. Das, da würde ich so ein bisschen die Grenze ziehen. Ne? Das sind diese Fotoeffekte, die du sagst, die dich schöner, verrückter, ja. In irgendeiner Form dein Gesicht verändern, verzerren und auf der anderen Seite eben Games, die du auch, in die du dich selber sozusagen rein projizieren kannst im Zweifel.
Genau.
Und Gamification ist auch immer noch ein Riesentrend, beziehungsweise Menschen lieben absolut. Es nach wie vor.
Ja, absolut. Und wir haben wirklich, also wie ich gerade gesagt habe, wir haben Werbeformate, die entlang des gesamten Funnels funktionieren und du kannst auch jedes dieser Format für jeden dieser Zwecke einsetzen. Zum Beispiel habe ich einen Kunden, der ist im Food Delivery Bereich, die haben so eine witzige Flappy Bird AR Experience gemacht, wo ich mit Tippen oder mit Heben von Augenbrauen so einen virtuellen Vogel durch ein Labyrinth navigieren kann und das sorgt für wahnsinnig viel Engagement, aber letztlich war da auch ein Button Install Now und dann wurde die Food Delivery App runtergeladen und die hat wahnsinnig effiziente Costs per First Order einer Pizza zum Beispiel. Und also einmal Brand Safety, dann die Ad-Formate, dann natürlich Audience. Also wenn ich als werbende Person oder werbende Institution irgendeine Relevanz in dem Alter 13 bis 35 sehe, also in der Gen Z und Millennials, dann komme ich an, also dann sollte ich nicht an Snapchat vorbeikommen. Also da gibt es keinen guten Grund, wenn ich Produkte habe, die für dieses Alter sehr relevant sind. Ich sage jetzt zum Beispiel ein Beispiel Axe Deodorants. Da gibt es keinen guten Grund, warum die nicht auf Snapchat werben sollten. Das ist die absolute, also perfekt, passt perfekt wie Faust aufs Auge von der Audience. Ne? Also Audience ist das eine, Ad-Formate das andere, Brand Safety. Und dann ist es natürlich auch noch so, ich kann wirklich sagen, mit Fug und Recht, dass wir mittlerweile echt eine ziemlich sophistizierte Ad-Suite haben. Also ich kann, das geht ja nicht nur um die Formate, sondern auch, wie gut kann ich targeten, wie verlässlich kann ich targeten, wie gut kann ich messen, egal welche Events es sind, egal auf welchem Endgerät, egal auf welchem Device abgeschlossen, kann ich alles erfolgreich durchmessen. Ich kann Snapchat sogar In-Store-Käufe übermitteln und dann können wir überprüfen, ob das durch Snapchat User generiert wurde oder nicht. Ne? Und das sind, also um es kurz zu sagen, eine sehr relevante Audience, große Brand Safety und ein sehr gutes Werbeoffering.
Ich muss jetzt aber noch mal ganz kurz nachfragen, klar. Bevor wir auf diese Medienhausperspektive gehen. Du würdest aber dann schon die These jetzt unterschreiben, die ich mal aufstelle, es macht als Marke mehr Sinn, bei Snapchat auch ein bisschen Geld zu lassen in Form von eben all diesen Oberflächen, die du gerade genannt hast, Gamification, eigene Brandfilter, die Dynamic Ads und so weiter. Oder macht es tatsächlich auch Sinn, selber als Brand sozusagen als Sender zu fungieren und einen eigenen Kanal zu eröffnen und zu sagen, hey, wir bespielen den jetzt irgendwie täglich mit Content.
Ja, das
da sollte mehr, die Energie wahrscheinlich weniger reinfließen.
Ja, also historisch hätte ich kategorisch ja dazu gesagt. Wir haben aber jetzt erst vor einem Monat etwas komplett Neues gelauncht, nämlich Public Profiles for Businesses. Das ist, historisch wäre es so gewesen, wenn ich mich als, ich erfinde jetzt ein Unternehmen, ne, also als Versicherung Jan Müller GmbH oder AG, wenn ich mir einen Snapchat-Account genommen hätte, dann hätte ich genau das Problem gehabt, was auch Influencer zum Teil haben, dass es wahnsinnig schwer ist, irgendwie organisch irgendeine Relevanz aufzubauen und noch mehr, warum sollten User der Jan Müller Versicherungs GmbH oder AG folgen, als zum Beispiel dir, die tatsächlich deutlich aufregendere Inhalte postet, als es die Jan Müller Versicherungs AG machen würde. Und das war sozusagen historisch der Grund, warum ich gesagt habe, es lohnt sich für Unternehmen kaum, einen eigenen Username zu haben und den auch organisch zu verwenden. Das hat sich jetzt aber geändert, weil wir eben Public Profiles for Businesses eingeführt haben. Das ist ein Feature, was wie gesagt brandneu ist, mit dem Unternehmen ihr eigenes öffentliches Profil auf Snapchat haben können und gefunden werden können. Und hier werden Inhalte, anders als bei privaten Usern, können sozusagen gepostet werden und dort weiterleben. Also die haben dann tatsächlich, sag ich mal, eine Library an AR-Experiences, die bereits von diesem Unternehmen gebaut wurden für User. Oder von Stories und Snaps, die bereits gepostet wurden. Oder völlig losgelöst von Werbung schon mal eingesetzt wurden. Da kann ich zum Beispiel als L'Oreal kann da zum Beispiel alle möglichen Beauty-Lenses, die jemals beworben oder auch noch nicht beworben wurden, einfach in diese Library packen. Und wenn ich nach L'Oreal suche, finde ich diese Public Profile und kann das aufrufen und damit interagieren und auch dem Unternehmen eine Message schicken. Das ist jetzt aber brandneu. Das heißt, deine Frage ist wahnsinnig relevant, wäre vor einem halben Jahr vollkommen anders beantwortet worden oder sogar vor 2 Monaten komplett anders beantwortet worden, als ich sie jetzt beantworte.
Super spannend. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen, falls ja, gibt es irgendeiner Marke so ein Best Case oder ein Best Practice? Weil sonst hätte ich nur eins von damals und das war Sixt, die Autovermietung, die ja eh immer sehr Early Adapter-mäßig bei neuen Werbeformen sind. Und ich habe damals witzigerweise bei den Online-Marketing-Rockstars meinen allerersten Vortrag gehalten und der ging unter anderem auch über unsere Präsenzen auf Snapchat und wie wir das aufgebaut haben und wie wir das monetarisieren und welche Metriken da wichtig sind. Deswegen war ich tatsächlich mal sowas wie Snapchat-Expertin 2015, 16, 17 und vor mir war eben ein Vortrag von Sixt und die haben eben so ein Brand-Account Best Practice auf Snapchat präsentiert. Das war auch sehr interessant, aber den gibt's leider nicht mehr. Aber vielleicht kommt der jetzt wieder.
Ja, genau. Also ich habe gerade auch nachgeguckt, parallel. Sixt hat sozusagen sich dem alten Vehikel bedienen müssen, was natürlich deutlich schwerer war für Unternehmen. Und ich habe deren Inhalte damals nicht gesehen. Aber die haben, wie ich gerade gesehen habe, noch kein Public Profile. Unternehmen, die das schon sehr, sehr gut nutzen, aber das ist ja erst der Anfang der Reise. Also ich kann nicht sagen, dass es der Best Practice ist und das für immer genauso aussehen wird. Am Anfang dieser Reise sind ein paar Unternehmen, die das schon ganz gut nutzen, zum Beispiel Gucci und L'Oreal. Habe ich jetzt mit zwei raus, also das ist nur exemplarisch für, glaube ich, viele, die das bereits gut nutzen, aber das ist auch wirklich, also könnt ihr, liebe Hörer, könnt ihr natürlich auch mal gucken, ob ihr das einfach mal sucht auf Snapchat und da aufruft und dann seht ihr, wie aktuell Public Profiles für Businesses genutzt werden können und wie die aussehen. Da wird sich aber wirklich noch viel ergeben. Da werden noch viele Features hinzugefügt werden, sowohl für Nutzer als auch für Unternehmen selber.
Wer ist dann die Anlaufstelle, wenn das jetzt für Marken, die zuhören, interessant ist? Du?
Zum Beispiel ich, ja. Also gerne einfach jan@snap.com schreiben und wir können das dann, entweder bin ich dann tatsächlich dafür zuständig oder ich kann das an alle möglichen Angestellte von Snapchat weiterleiten, falls die dann dafür relevanter sind.
Klasse, dann haben wir doch eine direkte Anlaufstelle für die Hörer und Hörerinnen. Wie sieht es denn jetzt mit den Medienhäusern aus? Weil das interessiert mich natürlich als gelernte Journalistin irgendwie am meisten. Wie nutzen oder wie können Medienhäuser da irgendwie vielleicht sinkende Reichweiten nochmal auffangen, eine jüngere Zielgruppe an sich binden etc.?
Ja, also ich glaube, ich bin nicht 100% sicher, ob ich alle Aspekte der Strategie von diesen Medienhäusern korrekt darstellen kann. Aber ich glaube, so ein paar Sachen sind ziemlich offensichtlich, nämlich, dass die Medienhäuser werden ja von sehr smarten Leuten geführt und Print ist, sag ich mal, also tatsächlich anfassbares Papier, Papierdruck sind ja sinkende Auflagen und dass die User immer mehr Journalismus online oder gar mobil konsumieren, ist eine Tatsache, die, glaube ich, allen bewusst ist. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich glaube, dass man, dass zum Beispiel die Bild, aber auch andere Medienhäuser wie der Spiegel, Funk, also das ist, glaube ich, so das junge Format von den öffentlichen Rundfunki, Mehrzahl von
Rundfunk. Landesmedienanstalten.
Genau, dankeschön. die haben Snapchat, glaube ich, deshalb für sich erkannt, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen auch relevant sein und Inhalte schaffen für Menschen, die ich nicht mehr im TV oder nicht mehr am Magazin, am Zeitungsstand erreiche. Und es ist eben so, dass Gen Z wird Inhalte mobil oder vielleicht noch am Desktop wahrnehmen und konsumieren, aber höchstwahrscheinlich außerhalb dessen kaum noch. Und wenn ich mich dieser Tatsache verschließe, werde ich diese Audience komplett an dieser Audience vorbei agieren müssen. Und das ist einfach strategisch. Man bedenkt, irgendwann ist das die Generation, die den meisten Anteil am Bruttoinlandsprodukt mit sich bringt und auch die meisten politischen Entscheidungen treibt, wenn nicht sogar durch Fridays for Future jetzt schon, wäre das einfach doof als Medienhaus, diese sehr relevante Audience komplett zu ignorieren. Und wo kann ich die erreichen? Na, zum Beispiel auf Snapchat. Sehr, sehr gut. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, das ist richtig.
Mhm. Aber hast du irgendwie ein konkretes Beispiel, was die da machen? Teasern die Artikel oder machen die wirklich eigene Formate, entwickeln die kleine Serien? Oder
sowohl als wie kann auch. Ich das irgendwie also es gibt Medienhäuser, die kuratieren, sag ich mal, die relevantesten Artikel, von denen sie ausgehen, das könnte jetzt sehr relevant sein für Gen Z, und machen dann Publisher-Stories draus, wo ich dann hochwischen kann, um dann in einem Browser-View mir den Artikel komplett durchzulesen. Also hier werden von allen Artikeln, die Bild zum Beispiel erstellt, werden ein Subset verwendet für eine Story, und ich kann aus der Story heraus dann diese Artikel aufrufen. Das ist eine Variante. Es werden aber auch werden schon gesondert Shows für Snapchat produziert. Zum Beispiel, ich glaube, Bild Fußball ist ein Beispiel dafür. Und da gibt es aber wirklich viele, wo wirklich vertikale Shows für Snapchat produziert werden. Das kann man sich vorstellen, wie sehr schnell geschnittene mobile Inhalte, die so ein bisschen TV in das mobile Zeitalter überführt, von diesen Medienschaffenden. Und das sind wirklich tolle Inhalte, die auch gut bei der Audience ankommen. Aber natürlich geht es um schnelleres Erzählen, kürzere Formate, schneller auf den Punkt kommen und, ja, sag ich mal, aufregendere Inhalte.
Und jetzt kommt noch eine Anekdote von mir. Ich habe anderthalb Jahre eine Dozentenstelle an der Uni gehabt in Frankfurt, auch 2016, 2017. Und mir war es immer ein besonderes Anliegen, mit meinen Studenten ein Medienhaus zu besuchen. Ich habe unterschiedliche, manche waren journalistischer, und eben in diesem journalistischeren angehauchten Social-Media-Studiengang waren wir dann bei Axel Springer und bei der Bild. Und damals war noch Andreas Rickmann, der Bild-Social-Chef, der ist gegangen letztes Jahr, auch Kölner witzigerweise. Und wir waren dann in der Redaktion und haben uns angeschaut, wie fangen die das Thema gerade auf? Also wie bereiten die ihre Inhalte als Medienhaus für die einzelnen Plattformen, Instagram und so weiter? Damals gab es noch kein TikTok, das war nicht relevant. Und apropos, um da mal den direkten Vergleich zu ziehen, die Bild-Zeitung sträubt sich weiterhin gegen TikTok. Das ist für die ein chinesisch motiviertes, vielleicht auch irgendwie politisches Statement. Ich weiß nicht, was sie uns damit sagen wollen, aber die Bild-Zeitung sträubt sich, selbst Inhalte auf TikTok zu machen. Waren aber seit Tag 1 irgendwie auf Snapchat. Nur um das an der Stelle mal irgendwie so, das fand ich, ist ein ganz interessanter Aspekt, Zeitaspekt. Und dann sind wir mit den Studenten durch diese Bild-Social-Abteilung gegangen, und das war so interessant zu sehen, weil für die war damals natürlich oder ist immer noch Facebook sehr relevant. Gut, da ändert sich ja auch ständig gewisse Dinge. Die haben jetzt einen ganzen News-Bereich. Instagram war für die wichtig, aber eben auch Snapchat. Und die Snapchat-Abteilung sozusagen oder die Redaktion war genauso groß wie die bei Instagram damals, zu damaligen Verhältnissen. Und der Altersdurchschnitt war 16 bis 18 der Redakteure. Also das waren wirklich ganz, ganz junge Leute, die verstanden haben, wie sie Inhalte aufbereiten mussten für diese Plattform. Und da hat sich sozusagen die Bild-Zeitung dieser ganz, ganz jungen Zielgruppe bedient, weil die schon gesagt haben, die verstehen am besten, was hier passiert. Und so hat mir das der Andreas damals erklärt. Den muss ich eigentlich auch mal in den Podcast einladen. Und das fand ich so bezeichnend und so interessant, dass da, und das hast du halt sehr selten, ne, dass sich wirklich Marken oder Medienhäuser Menschen oder BeraterInnen aus der Zielgruppe holen, die dann wirklich verstehen, was denn Leute in ihrem Alter sehen und hören wollen. Und das fand ich ganz bezeichnend. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich weiß nicht, wie groß der Teil der Redaktion mittlerweile sich irgendwie mit Snapchat beschäftigt. Aber damals war das Altersdurchschnitt auf jeden Fall 18. Und das hat mich total fasziniert. Abschließende Frage, Jan. Welche News, Features, jetzt hast du ja schon eins genannt, was relativ neu ist, Entwicklungen in den nächsten Jahren können wir denn von Snapchat erwarten? Was kommt, was geht, was bleibt? Und wo ist die App in 2 bis 3 Jahren?
Oh, wow, das ist viele, viele Sachen auf einmal gefragt.
Große Glaskugel aufgemacht.
Also wir haben Vielleicht mal kurz zum, wo sind wir in 2, 3 Jahren? Das ist natürlich wahnsinnig Kaffeesatzleserei von meiner Seite. Und da habe ich auch eine voreingefärbte Meinung, insbesondere als Mitarbeiter. Von Snapchat habe ich da natürlich auch ein gewisses Interesse, dass das wahr wird. Aber wir sind wahnsinnig gewachsen. In der Zeit, wo ich hier war, ich glaube, ich habe hier angefangen, als Snapchat 160 Millionen User hat. Jetzt haben wir fast 300 Millionen Daily Active User. Also 280 Millionen, glaube ich, sind es nach den letzten Zahlen Quarterly Earnings. Und im Juli werden wir wahrscheinlich neue Zahlen haben, die, wenn der Trend so weitergeht, natürlich noch weiter oben sind. Und also ich glaube, wir werden erstmal weiter wachsen. Eine große Opportunity hier ist, noch mehr User von unseren USPs zu überzeugen und darüber hinaus auch noch mehr User in noch mehr Teilen der Welt zu überzeugen. Historisch hatten wir eine große Stärke auf iPhone, auf iOS, was dazu führt, dass der größte Teil unserer Userschaft in Ländern existiert, die, sag ich mal, ein hohes Pro-Kopf-Einkommen haben. Das hat natürlich auch eine sehr große Relevanz für die Werbenden. Aber man kann sich auch nicht verschließen vor der Tatsache, dass sehr, sehr viele Menschen auch noch in anderen Ländern wohnen. Und unsere Stärke bei Android wird dazu, die App, die immer stärker auf Android wird und immer besser, auch besser die User Experience vom iPhone darstellt, wird uns dann auch Wachstum, noch mehr Wachstum in Indien und Indonesien zum Beispiel ermöglichen. Indien ist wahnsinnig gewachsen, haben wir, glaube ich, mittlerweile 50 Millionen Monthly Active User. Und das war kommt von 5 oder so in 2018. Also wir sind wahnsinnig stark gewachsen. Ich glaube also, der Wachstumstrend wird weitergehen. AR wird weiterhin ein großer, AR und die Kamerazentrizität wird weiterhin ein großer Fokus für uns sein. Da wurden ja auch sozusagen jetzt zu unserem letzten Partner-Summit wurden AR-Brillen vorgestellt, wo ich sozusagen mit einer Brille, die aussieht wie eine Sonnenbrille, also nicht clunky, nicht klobig, wo ich wirklich AR in meine Welt um mich herum projizieren kann. Da wird, glaube ich, auch noch viel existieren, dass sozusagen auch vom Handy weg AR noch mehr, also dieses als Computing Layer dem User zur Verfügung gestellt wird für sein Leben, auch nicht nur zum Entertainment, sondern ich glaube auch, das wird noch mehr Nutzen schaffen. Und wir werden, glaube ich, noch viel mehr rund um die Map machen. Die Snap Map ist eine, kann ich jedem empfehlen, mal ganz nach links zu wischen in der App, ich nenne es jetzt mal, das ist nicht frei, sag ich mal, eine soziale Variante von den Maps-Apps und Websites, die man sonst so kennt. Und ich kann da genau sehen, wo meine Freunde, die ihren Standort mit mir teilen, gerade sind, was die gerade machen. Aber ich kann auch Public Snaps an jedem Ort der Welt aufrufen. Ich kann jetzt sehen, was in Riyadh oder in Mekka oder in Venice Beach in Kalifornien jetzt gerade so passiert, wie das Wetter ist, welches Essen die Leute konsumieren, welchen Spaß sie haben, wie viele Partys sind. Das kann ich alles aufrufen und ich glaube, wir werden noch viel mehr rund um die Map herum anbieten, auch für Unternehmen.
Das ist so ein geiles Feature. Sorry, sehr umgangssprachlich ausgedrückt, aber ich habe es damals geliebt und ich liebe es immer noch. Das ist wirklich cool und Fun Fact, Instagram hat diese Funktion zeitweise aktuell, ne, das ändert sich ja auch immer alles on a daily basis, aber bei Instagram geht das nicht mehr. Diese Geo-Funktion ist A, nicht so schön gelöst, die User Experience ist nicht so geil und B, kannst du dieses ortgebundene Story-Tracking, das gibt es nicht mehr aktuell. So, das ist auch ein USP tatsächlich von Snapchat aktuell. Finde ich richtig Hammer, die Funktion. Ist auch einfach dieses globalisierte unterstreicht irgendwie so die Globalisierung von Social Media irgendwie auch. Und dass du wie sehen kannst, was Leute an anderen Orten machen. Und das, glaube ich, erweitert auch so ein bisschen den Horizont vieler Menschen, junger absolut. Menschen.
Und das ist jetzt sozusagen das, wo ich glaube, dass wir uns hinentwickeln. Aber wir sehen dann, was die Zukunft bringt. Welche großen Überraschungen für uns alle unsere Gründer, aber auch unser Produktteam noch zur Verfügung stellt. Ich glaube, da wird ganz viel Spannendes kommen. Und ich kann wirklich jeden Menschen nur einladen, Snapchat zu nutzen. Ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um mit Freunden eine andere Art und Weise zu haben, zu interagieren. Und probiert es mal aus. Wenn ihr es nicht schon mal ausprobiert habt, dann gibt der Plattform eine neue Chance.
Ich kann das auch nur empfehlen. Vielen Dank für das super spannende Gespräch, Jan. Sehr, sehr bereichernd. Danke. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe auch noch einiges gelernt jetzt wieder und bin praktisch auch wieder auf dem aktuellen Stand, was die ganze Marketingperspektive bei Snapchat angeht. Und ja, Grüße gehen nach Hamburg.
Danke, Dankeschön. Grüße zurück. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das war meine erste Podcast-Experience und ich glaube, sie hätte nicht besser sein können.
Und in der nächsten Folge Baby Gut Business zu Gast.
Ist LinkedIn nicht nur was für Menschen, die einen neuen Job suchen? Und viele mehr Vorurteile werde ich mit der Pressesprecherin von LinkedIn in der nächsten Folge besprechen. Aber wir gehen natürlich auch tief rein in, inwiefern nutze ich das als Unternehmen für mich gewinnbringend? Macht es Sinn, meine MitarbeiterInnen mittlerweile zu animieren und aktiv dazu aufzufordern, dort aktiv zu sein für mich? Wie funktioniert Corporate Influencing richtig gut? Das und viel mehr erfahrt ihr im nächsten Social Media Marketing Spezial. Kurzer Hinweis noch, bevor ihr abschaltet und wir uns in 2 Wochen wieder hören. Dell Technologies hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Transformation in Deutschland voranzutreiben. Und das kann ich theoretisch immer unterstützen. Bei Dell Technologies bekommt ihr für euer KMU, also kleines bis mittelständisches Unternehmen, eine sogenannte End-to-End-IT-Lösung. Das bedeutet Ausstattung mit Hardware, sowas wie Notebooks, PCs und Zubehör, Server, Storage und Cloud-Lösungen, ja, für euren digitalen Arbeitsalltag. Die Beratung erfolgt durch die sogenannten Dell Technologies Experten, die speziell auf die geschäftlichen IT-Herausforderungen geschult sind. Die stellen dann das passende Setup entlang eures individuellen Budgets und auch Businesses zusammen. Was mich besonders überzeugt hat, ist der Pro-Support Plus. Das heißt, man hat einen 24-Stunden-Support bei Hard- und Software-Problemen. Und man kann direkt am nächsten Arbeitstag einen Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen. Dell hat sich auch über die Finanzierungsmöglichkeiten entlang der aktuellen, ja, häufig schwierigen Investitionslage bei Unternehmen Gedanken gemacht. Ihr könnt euch praktisch jetzt schon mit Tech-Lösungen ausstatten lassen und die Software implementieren und das Ganze dann zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Mehr Infos bekommt ihr auf dell.de/KMU-Beratung oder ihr schaut auf der Seite direkt nach der Telefonnummer und sprecht mit einem Dell Technologies Experten direkt.
Du möchtest mehr über gutes Social Media Marketing erfahren? Von Beratung bis hin zu Workshops findest du alle Möglichkeiten auf babygutbusiness.de und für weitere News und Updates folgt uns bei LinkedIn und Instagram @babygutbusiness. See you next time.